96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zu 96. Minute, dem wohl besten 96-Podcast. Es ist Folge 17 und wir sind zu zweit. Hannes.
Yes.
Mein Name ist Henne, wir sitzen hier heute zu zweit. Was hat uns der Winter hier für Schnee vor die Füße geworfen?
Ja, ich musste auch mit meinen Langlaufskiern bin ich ja hier durch die Stadt.
Einer hat es hierher geschafft in unser Studio. Und wir nehmen heute zu zweit auf. Ich lag die ganze Woche flach. Ich bin froh, dass ich wieder halbwegs Stimme habe.
Ja.
Aber wie immer liefern wir für euch.
Du siehst noch nicht so gut aus, wie du klingst.
Nee?
Nee. Du klingst gut, aber du siehst noch nicht so gut aus.
Also bei Wind und Wetter und bei Krankheit und allem drum und dran versuchen wir immer für euch da zu sein.
Ja.
Und so auch heute. Crazy mit dem Winter, ne?
Ja. Also. Zwei Spiele abgesagt, ne?
Ja.
Krass.
Was für Schneemassen hier auf einmal. Ist Hannover gar nicht mehr gewohnt. Ja, und passend dazu haben wir ja immer noch so ein bisschen dieses Merry Christmas 96 im Ohr düdeln gehabt. Und da kam ja erstmal erstaunlich wenig auf unsere Frage, ob irgendwer wüsste, woher denn dieser Merry Christmas 96 Song aus unserer Weihnachts-Sonderfolge kam. Aber wir konnten es
herausfinden.
Aufdröseln.
Ja, unsere lieben kann man sagen, Kollegen, ja, mehr oder weniger, ne?
Klar.
Mit 96-Fans aus dem Archiv haben sich gemeldet. Die lieben Kollegen aus dem Archiv hatten uns nämlich schon gesagt, ey, wir haben eine vage Vermutung, dass die Mannschaft daran beteiligt war. Und so sollte es dann tatsächlich auch gewesen sein. Dieser Song Merry Christmas 96 wurde damals, ich glaube 2003, 2004 aufgenommen. Und einige Spieler, die waren damals daran beteiligt und haben diesen Song eingesungen.
Crazy, ey.
Oder?
Jetzt würde ich ja wirklich gerne mal wissen, wer da mitgegrölt hat im Refrain.
Ja.
Ey, aber ich finde das ganz geil, weil früher war das im Fußball wirklich üblich, dass die Spieler da singen mussten.
Ja,
ne? Also denk mal an gute Freunde, kann niemand trennen und so, ne?
Und jetzt rappen sie alle, oder?
Und jetzt rappen sie alle. Ja.
Ja. Ey, ich habe mir ist was Lustiges widerfahren. Und zwar war ich letzte Woche Mittagspause, hab einen Kaffee getrunken in der Stadt, in der Südstadt und gehe an so einem kleinen, an so einem ganz kleinen Schaufenster vorbei und gucke nach links, denke so, hä, den kennst du doch, stell mich nochmal davor und wollte aber nicht irgendwie so gaffend wirken, saß da Jörg Sievers in so einem Mini-Immobilienmaklerbüro.
Und hinterm Schreibtisch hinterm oder
Schreibtisch,
vorm Schreibtisch?
Hinterm Schreibtisch.
Ja, ja, der ist ja Immobilienmakler, ne?
Brille vorne auf der Nasenspitze und hat da schön so ganz langsam in die Tastatur getippt. Und dann habe ich
Mit 10 Fingern oder mit 2 Fingern?
Mit zwei Zeigefingern.
Schön und die Schreibmaschine bedient.
Dann habe ich genau recherchiert, ich hatte es nicht auf dem Schirm, aber ja, er ist Immobilienmakler. Und dann habe ich ihn da gesehen, ey. Und dann denkst du dir so, was macht der Colt eigentlich?
Und der hat sein Büro in der Südstadt?
Ja, also da saß noch eine Dame mit drin und er. Und das war aber so, das war jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, so pompös, sondern es war in der Südstadt, so ein ganz kleines Immobilienmaklerbüro und da saß er hinterm Schreibtisch und hat da seine, wahrscheinlich, ich stelle mir vor, er macht so 4-5 Stunden am Tag, dann ist auch gut.
Und hier folgt der Werbeblock.
Ja.
Jörg Sievers, dein Immobilienmakler mit Colt.
Mit Colt. Das ist übrigens die geilste Werbung, oder? Dein Immobilienmakler mit Pfiff.
Ja, liebe ich.
Ja.
Oh Gott, geil. Richtiger Fiebertraum, ey.
Richtig, also wenn ihr Immobilie loswerden wollt, dann tretet an den Colt heran.
Welche Straße?
Salzstraße.
Echt?
Ja, vielleicht piepen wir das.
Das ist witzig, ey.
Sonst, wir haben ja so viele Millionen von Hörern.
Ja, das Leute wissen da, die doch, da kann man doch googeln.
Da stehen die Leute da Schlange vor ihm.
Ja, rennt dem doch mal in den Laden ein, ja. Ist doch gut. Ey, hast du von dem Kneipenpass gehört?
Ja, ging jetzt am Freitag los, ne?
Geil, weißt du da ein bisschen mehr drüber?
Ja. Das ist, also ich weiß nicht, ob es letztes Jahr gab oder auf jeden Fall ist es nicht das erste Mal, dass es diesen Kneipenpass gab. Jetzt nochmal anlässlich des 130-jährigen Geburtstages unseres Vereins hat die Fanabteilung gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Hannover Eint diesen Kneipenpass ins Leben gerufen. Und da habt ihr oder wir alle haben vom 9.1. bis zum 12.4., also bis zum Geburtstag, die Möglichkeit, Kneipenpunkte zu sammeln. Ich glaube, es gibt so 50, 60 Kneipen, die daran teilnehmen. Glaube ich, mal eine grobe Schätzung, 50 vielleicht. Und ihr könnt in diese Kneipen gehen, da bekommt ihr dann einen kleinen Kneipenpass, so Visitenkartengröße. Und dann verzehrt der Kneipe was und bekommt einen Kneipenpunkt.
Also das finde ich wirklich so geil.
Ja, es ist so ein bisschen die Idee dahinter, die Kneipen zu unterstützen.
Ja.
Und natürlich irgendwie dieses Hannover 96-Gefühl in die Kneipen zu bringen. Und genau, ihr könnt dann in die jeweilige Kneipe gehen und könnt dann mit 16 oder sogar 32 Kneipenpunkten, also ihr braucht entweder einen vollen oder zwei volle Kneipenpässe und könnt dann richtig abräumen. Ich habe mal geguckt, was es zu gewinnen gibt. Und unter anderem könnt ihr gewinnen eine Dauerkarte für die kommende Saison, eine Eintrittskarte fürs letzte Heimspiel, ein Retro-Trikot, Gutscheine, Jubiläumsfahnen und vieles mehr.
Ja, guck mal, da wird man mal fürs Saufen belohnt.
Belohnt, ne? Ja. Wir hauen den Link dazu mal in unsere Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr da gerne mal draufklicken und da seht ihr auch die ganzen teilnehmenden Kneipen. Und ja, lasst uns gerne mal ein paar Fotos von euren Zwischenständen zukommen.
Das ist geil.
Ja, ja.
Ich bin Hammeraktion.
Ich bin sehr gespannt, ob es jemand schafft, alle Kneipen
zu machen. Hundertprozentig. Da werden Leute richtig heiß sein.
Ja, ne?
Ja, voll. Finde ich auch gibt's geil.
Das ist geil. Wenn es jemand schafft, alle Kneipen voll zu machen.
Meldet euch.
Dann kriegt ihr von uns einen Aufkleber. Oder?
Ja, okay. Auf jeden Fall.
Geil.
Oder auch zwei.
Ja, okay. Kommen wir zum Rückblick, wa? Machen wir mal ein kleines Update zu den letzten Wochen.
Genau, es gab ja kein Spiel, auf das wir zurückblicken. Deswegen wollen wir euch mal wieder auf den neuesten Stand bringen, was jetzt zwischen der letzten Folge und der neuen Folge passiert ist.
Genau, Trainingslager ist vorbei. Die Jungs sind wieder, ich wollte gerade sagen, wohlauf wiedergekommen, aber viele ja auch nicht wohlauf.
Ja.
Es wird uns gleich noch ein bisschen beschäftigen. Genau, wir hatten drei Testspiele im Trainingslager. Gegen Gladbach 3-0 gewonnen, gegen Duisburg 2-0 gewonnen und gegen Mannheim souverän 1-0 gewonnen.
Vamos,
oder?
6-0 Torverhältnis.
Ja.
Geil.
Keine Gegentore. Und ich habe gesehen, ist dir das auf? Also hast du ein bisschen in die Spiele reingeschaut?
Ja.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass Neul durchaus defensiver stand in der Hinrunde, also im späteren Teil der Hinrunde. In den Testspielen überhaupt nicht.
Nee.
Er stand wieder an der Mittellinie.
Komplett offen wieder, ja. Und was mir aufgefallen ist die ganze Zeit, auch bei den geilen Fotos, diese Orangenbäume da immer, ne? Ey, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich war auch selber noch nie in der Türkei. Und wie crazy sieht das aus, so ein Baum, der einfach mit Orangen vollhängt.
Oder, ja.
So schön.
Ja.
Richtig geil.
Ja. Und ja, die weniger schönen Dinge aus dem Trainingslager sind, wie eben schon angedeutet, die vielen Verletzten, die wir davor schon hatten oder auch mitgebracht haben. Bundu, der war ja so ein bisschen auf der Kippe, ob er eventuell schon starten kann gegen Lautern. Da gab es aber einen Rückschlag. Der hat immer noch massive Probleme mit seinem Innenbandriss. Chakrun wird auch noch nicht nächste Woche bereitstehen. Der hat einen Muskelsehnenanriss. Nawrocki seit Dezember Wadenprobleme. Der hat tatsächlich in der Türkei keine einzige Trainingseinheit mitgemacht. Also dieses Verteidigergespann da hinten wird nachher nochmal bei der Aufstellungsprediction auf jeden Fall diskutabel sein.
Naja, beziehungsweise wird jetzt ja schon auch wieder gespielt, dass doch noch ein Innenverteidiger kommen soll. Ja. Ne? Auch weil Blank eventuell von unserem Ex-Freund Markus Mann weggezogen wird.
Der sich übrigens nicht verabschiedet hat.
Der keinen Kasten Red Bull hingestellt hat. Hatte keine Zeit.
Okon zum Jahreswechsel erkrankt, der war gar nicht in der Türkei. Matsuda steigt ebenfalls frühestens Mittwoch wieder ins Training ein. Und Tomiak, da kam heute die Meldung von 96, dass es keine schwerwiegende strukturelle Verletzung ist. Er soll am Montag wieder so ein bisschen schmerzabhängig belastet werden, um zu gucken, wie gut er mittrainieren kann, ob er zum Wochenende fit wird. Das ging da irgendwie noch gar nicht draus hervor. Ich habe mir eine grobe Verteidigerposition zusammengestellt. Aber ob das auch wirklich so kommt, ich bin mal sehr gespannt, was du später zu der Verteidiger.
Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf und das dämpft auch ein bisschen meine Rückrunden-Euphorie jetzt. Also das las sich ja doch alles wieder ziemlich gut jetzt mit den Testspielen und dadurch, dass ich flach lag, konnte ich auch echt ein bisschen reingucken und es hat Spaß gemacht. Mir haben auch die ganzen jungen Spieler, die ich vorher noch nie gesehen hatte, Spaß gemacht. Die waren echt alle mutig und bemüht dabei. Aber boah, also ist schon dünn jetzt, ne? Die Personaldecke.
Ja. Zu den Transfers. Weishaupt, das hatten wir letztes Mal schon verkündet, der hat auch seinen ersten Assist beim Testspiel gemacht. Er hat auf dem linken Flügel gespielt, hat er mir auch sehr gut gefallen. Bin sehr gespannt, ob er dann gegen Lautern schon seine Chance bekommt oder von der Bank kommt. Dann Thordarson von Preston, der war am letzten Dienstag bereits in Hannover zum Medizincheck und hat den auch bestanden und soll jetzt kommende Woche zum Training dazu stoßen. Wobei ich, und dazu komme ich auch später nochmal, oder das können wir vielleicht auch jetzt schon mal besprechen, ich habe noch gar nicht so einen richtigen Plan, wo ich Thordarson gerade sehe als Sechser.
Also erstmal möchte ich nochmal sagen, dass ich ja predicted habe, dass nur ein neuer Spieler in Belek dazu stößt. Ne? Also geht an mich. Ja, ein Scout ist auch noch nicht da, beziehungsweise ein zweiter Spieler ist ja so halb verpflichtet worden schon, aber der ist eben nicht in Belek aufgelaufen. Und ja, ich gebe dir recht, also dieser Transfer, ich weiß nicht, ich hoffe, es ist der Transfer, den wir uns ja auch teilweise ein bisschen gewünscht haben, einfach so einen, der das Zentrum nochmal ein bisschen zusätzlich stabilisiert, ne, mit seiner Körpergröße. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie da seine Qualitäten sind spielerisch, aber ja, ich gebe dir recht, ey, wo soll der spielen, ne?
Fabi hatte ja die Vermutung nochmal geäußert heute Morgen, dass es eventuell mit einer möglichen Nicht-Vertragsverlängerung seitens Leopold zusammenhängen könnte. Das, weil ich glaube, da sind wir sehr dünn besetzt auf der Position. Mhm. Wenn Leopold weg wäre und wir hätten uns um die Position nicht bemüht, könnte vielleicht damit zusammenhängen.
Fehlt mir bei einem Spieler, der in der zweiten englischen Liga nicht zum Einsatz kommt, ein bisschen die Fantasie, dass das jemand potenziell als Leopold-Ersatz in der ersten Liga sein könnte.
Ja, gebe ich dir recht.
Er hat ja zusätzlich noch die Vermutung geäußert, dass er jemand sein könnte, der Aseko entlasten könnte. Insofern, dass Aseko dann irgendwann 65. rausgeht,
ja,
der reinkommt und Leopold dann vorschiebt.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Dazu habe ich aber gestern gelesen, dass 96 immer noch auf der Suche nach einem offensiv starken und torgefährlichen Zehner ist, was dann mit der Personalie Thordarson offensichtlich nicht gemeint ist.
Und dritte Option, die mir noch einfällt, ist, dass er so ein bisschen das spielt, was Tomiak bislang gespielt hat. Also den Innenverteidiger, der aber eigentlich im Aufbau in der Sechs vorschiebt. Und Tomiak dann rechts oder links spielen könnte.
Ein bisschen entgegen unseres Wunsches, eigentlich lieber noch einen hängenderen zentralen Verteidiger zu haben.
Also lassen wir uns überraschen. Ja. Bin generell echt sehr gespannt, was jetzt alles noch passiert, weil doch noch einige Lücken da sind. Also ich glaube, bei zwei Transfers wird es nicht bleiben. Ich glaube, es geht eher Richtung vier und dann mal sehen, auf welchen Positionen. Ne? Ja. Ich könnte mir fast schon vorstellen, dass es der neue Neuner jetzt doch nicht wird, weil da echt auch viele jetzt auf dem Markt schon agiert haben. Ja. Ne? Also da ist jetzt echt schon einiges passiert, auch einige Namen, die wir schon hier genannt haben.
Pichler an den Testspielen auch stark gewesen.
Ja.
Genau, vielleicht ist das damit so ein bisschen besiegelt und sie schauen sich jetzt irgendwie auf anderen Positionen um. Man muss ja auch auf jeden Fall die Verletzten beobachten. Ich meine, wir haben jetzt gerade den größten Bedarf in der Verteidigung. Genau, wenn wir darüber sprechen, kam heute Morgen noch brühfrisch, wie wir immer sind, immer am Zahn der Zeit, das Gerücht rein, dass Matteo Wahem oder Matteo Wem von ADO Den Haag auf der Liste bei 96 steht. Das ist ein Innenverteidiger und der wäre ablösefrei im Sommer. Den Haag ist gerade mit ihm auf Aufstiegskurs. Das heißt, ich glaube nicht, dass die den irgendwie jetzt im Winter noch abgeben würden. Das heißt, es wäre eher ablösefrei im Sommer der Fall. 96 ist da in jedem Fall nicht der einzige Interessent. Ich glaube sogar Markus Mann mit RB Salzburg ist da dran und ein paar andere niederländische Vereine. Deswegen bleiben wir da gespannt, was da in den nächsten Tagen bei rauskommt. Was Henrik eben schon gesagt hat, können wir in jedem Fall davon ausgehen, dass bis zum 2.2., also Schließung des Transferfensters, auf jeden Fall noch etwas passiert. Und wir halten euch wie immer auf dem Laufenden.
Markus Mann soll jetzt mal aufhören, uns da immer dazwischen zu funken.
Ja, langsam wird es persönlich.
Also der soll jetzt mal schön in anderen Gewässern fischen, wenn er schon bei diesem tollen Kosmos jetzt ist, wo er so viel Geld hat. Da soll er mal aufhören, die Spieler zu grabben, die wir auch haben wollen.
Ja, ich glaube, mittlerweile wird es schon persönlich.
Ja, wird es auch langsam. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand es generell transfertechnisch noch ziemlich ruhig bislang in unserer Liga. Bielefeld hat da, finde ich, am meisten gemacht. Das finde ich ganz interessant. Die haben viele geholt. Dresden hat auch ein bisschen was gemacht. Kiel habe ich gesehen, ganz interessant. Aber ansonsten, vor allen Dingen die, die oben sind, Schalke hat noch gar nichts gemacht.
Nee.
Weder Zu- noch Abgänge.
Interessant. Betrifft nicht unsere Liga, aber ehemals unsere Liga, dass Hamburg Downs geholt hat.
Mhm.
Krass, oder?
Ja. Interessant auch, dass der eher dahin geht als zu Werder. Ne? Ja,
Glatzel damit jetzt irgendwie Stürmer Nummer 4.
Mal gucken, ey, vielleicht schiebt sich noch was. Das meine ich, ne? Also hier Tietz ist zu Mainz gegangen, Silas ist jetzt zu Mainz gegangen. Also auf der Position ist jetzt ein bisschen was angelaufen.
Ja.
Und die zweite Liga guckt, glaube ich, so ein bisschen, ja, wo dann noch ein Dominostein in unsere Richtung fällt. Ne?
Safe, ja.
Alright, wollen wir mal in die Vergangenheit reisen?
Let's go.
Alte Liebe History.
Ja, alte Liebe History wollte ich diesmal mit Gegnerbezug machen, weil wir spielen ja gegen einen sehr traditionsreichen Verein nächste Woche auswärts in Kaiserslautern. Und wenn ich an Kaiserslautern denke, denke ich immer an ein wunderschönes Heimspiel zurück, in dem wir 5-1 gewonnen haben. Müsste so 2005, 2006 die Saison gewesen sein. Sehr geile Erinnerung und dann habe ich heute gegoogelt 96 Kaiserslautern 5-1 und bin aber auf ein anderes Spiel gestoßen. Weißt du schon welches?
Ja.
Ja?
Unser Meisterschaftsspiel, oder?
Korrekt, du bist so ein Experte. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass wir damals 1954 mit 5-1 deutscher Meister wurden gegen den 1. FC Kaiserslautern und dann bin ich da abgebogen und habe gesagt, ich gehe da rein in das Spiel.
Ja, geil.
Ne? Das andere nehmen wir auch nochmal, weil da habe ich auch noch eine ganz schöne persönliche Anekdote zu. Aber ich bin jetzt doch ins Jahr 1954 gereist, einfach um uns jetzt hier bei dem Schneewetter mal so richtig einzuheizen. Also es war das Endspiel um die deutsche Meisterschaft im Hamburger Volksparkstadion damals am 23. Mai 1954 vor 80.000 Zuschauern. 20.000 davon kamen aus Hannover. Und damals gab es ja noch nicht die Fußball-Bundesliga, wie wir sie heute haben, sondern es gab die Oberliga Nord. Mhm. Und über diese Oberliga Nord konntest du dich dann als Meister eben für die Endrundenspiele, ja, qualifizieren. Und das war echt heavy, dass 96 da nach längerer Zeit mal St. Pauli und den HSV hinter sich gelassen haben und sich da für diese Endrunde qualifiziert haben. Und sie haben da in der Endrunde, bevor dann dieses Spiel kam, worüber wir gleich ein bisschen genauer sprechen wollen, zwei Spiele noch gewonnen, das 2-1 gegen den Berliner SV und 3-1 gegen den VfB Stuttgart, bevor sie dann im Finale waren. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich so Vereine lese, die es heute so gar nicht mehr, also klar gibt es den Berliner SV noch, habe ich nachgeguckt, aber der spielt ja gar keine Rolle mehr. Ne? Und jetzt liest man hier irgendwie so in so einem geschichtsträchtigen Fußballjahr wie dem Jahr 1954, krass, dass der Berliner SV da eine Rolle gespielt hat. Da muss ich immer sagen, ich finde das schon auch krass, dass wir immer noch so auf der Karte sind als Hannover 96. Da muss man auch mal dankbar für sein.
Ja.
Ne?
Ja.
Also wenn irgendwie die Dinge anders gelaufen wären, wäre es halt irgendein anderer Verein hier aus der Region. Ne, so, aber es ist halt Hannover 96 und seit 1954 und natürlich auch schon ein bisschen davor ist unser Verein da auf der Karte deutschlandweit. Das ist schon krass.
Ja,
Unterhaching.
Stimmt.
War früher auch immer,
ja,
in meinen Stecktabellen, stimmt, dabei.
Ja, ich war Stecktabellen, geil.
Ne?
Stimmt.
Also da gibt es so Vereine, die einfach echt, aber Berliner SV ist ja ganz wild. Also nee, das hatte ich vor heute noch nie gehört.
Die haben ein geiles Stadion.
Verein. Geiles Logo auch. Und zieht euch die Doku Rise and Fall rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da geht es um 1860 München vor allen Dingen. Das hat mich vor allen Dingen berührt, weil man weiß nie, was mit seinem Verein passiert.
Nee.
Es kann so schnell in dritte, vierte Liga abgehen und dann ist so ein Verein, der Tradition hatte, der Erfolge hatte, plötzlich weg vom Fenster. Und da musste ich irgendwie bei diesem Berliner SV jetzt wieder dran denken. Also sowas berührt mich einfach emotional so krass.
Ja, Mann.
Naja, aber die anderen Vereine, die jetzt hier in der Geschichte eine Rolle spielen, sind ja Gott sei Dank noch auf der Karte. Also gegen VfB Stuttgart haben sie sich auch durchgesetzt und dann kam eben das große Finale gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und dieser Sieg, dieser 5-1-Sieg ist bis heute eine der größten Überraschungen der deutschen Fußballgeschichte, weil wir haben gegen einen absoluten Übergegner gespielt. Die meisten von euch kennen sicherlich den Film Das Wunder von Bern und 5 dieser Spieler aus dem Wunder von Bern Film sind eben für Kaiserslautern aufgelaufen. Also Fritz und Ottmar Walter, Horst Eckel, Werner Liebrich und Werner Kohlmeier. Ne, diese 5 Namen, die klingeln auch direkt in den Ohren, finde ich. Und die liefen eben auf und 96 wurde in den Medien nur als die 11 der Namenlosen betitelt und trat eben mit Trainer Helmut Kronsbein ein absolutes David gegen Goliath Spiel an.
Fifi.
Ne? Also wirklich, wirklich Wahnsinn. 20.000 Hannoveraner mit dabei und in der 13. Minute sollte das passieren, was passieren musste. Der haushohe Favorit ging in Führung. Und dann war eigentlich klar, okay, das Ding geht so nach Kaiserslautern, wie man es sich hätte denken können von Anfang an. Aber nein, in der 45. Minute gelang 96 gerade so vor Pausenpfiff noch der Ausgleich durch Hans Tkotz, geiler Name.
Ja.
Wichtiges Ding, denn 2 Minuten nach der Halbzeit gelang unserem Weltmeister Werner Kohlmeier dann ein Eigentor zum 2-1 und dann in der 77. Minute das 3-1 durch Heinz Wehwetzer, das 4-1 in der 80. durch Helmut Kruhl und in der 86. zum zweiten Mal Hans Tkotz zum 5-1. Was für eine Schmach für dieses Star-Ensemble, ne?
Ja.
Geil. Und Sepp Herberger, der Bundestrainer, den wir auch alle gut kennen aus dem Film, war da nach diesem Spiel auch in Erklärungsnot, weil kein einziger 96er für die WM in der Schweiz nominiert worden war. Und ich würde sogar fast sagen, 96 ist in dem Jahr nicht nur deutscher Meister geworden, sondern hat uns auch zum Weltmeister gemacht, weil das ist natürlich, vor allen Dingen natürlich für die Walter-Brüder, eine richtige Schmach gewesen. Ja. Ne? Und dann waren sie motiviert und haben in Bern das Ding für uns geholt. Als dann die frisch gebackenen deutschen Meister nach Hannover zurückkamen, wurden sie von 200.000 Hannoveranern am Hauptbahnhof empfangen. Also auch eine geile Vorstellung auf unserem schönen Bahnhofsvorplatz, da mit 200.000 Leuten empfangen zu werden. Mega geil. Und diese ja uns allen auch gut bekannte Geschichte möchte ich mit einem Zitat beenden. Wir haben nämlich letztens darüber gesprochen, jetzt fällt es mir wieder ein, als Rolf Gerke zu seinem Geburtstag im Stadion war und wir alle so emotional bewegt waren, wirklich Gänsehaut hatten. Und Rolf Gerke hat diese Meisterschaft mit dem Satz kommentiert, wir lebten von unserem Team und unserer Freundschaft. Gänsehaut.
Ja,
ist das nicht geil?
Ja.
Und von unserem Team und von unserer Freundschaft, dadurch haben wir es geschafft, den großen FCK niederzuringen, der ja damals so etwas war wie das wie FC Bayern heute.
Ja.
Crazy.
Crazy. Damals war wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Platz für Freundschaft im Profifußball als heute.
Ja, sicherlich.
Aber trotzdem geil, ja.
Und eben auch größtenteils, ich habe dann auch nochmal ein paar Namen so durchgeklickt, alles, fast alles Hannoveraner, viele, die auch als Rentner noch in Hannover gelebt haben und so. Also einfach eine schöne Story.
Geil. Traumhaft. Ey, wenn du das Wunder von Bern ansprichst, kennst du das, wo Chelo und Abdi Luis Klamroth treffen?
Ja. Ja, und dann checken, dass er das ist. Ne?
Abo, das ist der.
Und sich richtig kaputt lachen.
Ja, und sie
so
feiern
geil.
Sich übel.
So geil.
Luis, der Schauspieler Luis Klamroth hat in seiner Kindheit den Jungen in Das Wunder von Bern gespielt. Und dann gibt es so einen Ausschnitt, wo Chelo und Abdi ihn letztes Jahr oder so.
Bei Klaas oder so.
Ja, genau. Ne? Da treffen sie ihn und dann fällt ihnen auf einmal auf, dass das der Junge aus dem Film ist. Dann rasten sie komplett aus.
Müssen wir auch nochmal reposten.
Ja.
Geiles Ding.
Geil.
Mhm. Ja, Hammer, oder?
Mega.
Jetzt sind wir gewärmt.
Jetzt sind wir richtig gewärmt.
Jetzt wird's hot. Noch hotter.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Ja, Henne, schieß mal los. Was hast du vorbereitet?
Ja, es wird echt, ich bin echt ein bisschen nervös, weil ich das eigentlich gar nicht mag, muss ich echt sagen, sowas. Aber wir haben mal so ein, ja, sowas vor mit euch.
Wir haben uns null abgesprochen. Nee. Also ich kenne die Ergebnisse von Henrik nicht und Henrik meine nicht, deswegen bin ich sehr gespannt.
Ja, wir wollen mal so ein paar Rückrunden Predictions vornehmen. Und ich habe mir da mal so ein paar Kategorien überlegt und das ist jetzt eine Überraschung für dich. Fabian hat seine gerade auch noch rübergeschickt.
Okay, geil.
Das heißt, es ist wirklich komplett unabgesprochen, komplett überraschend jetzt für uns alle. Alles dabei hier. Und wollen euch damit auch mal so ein bisschen heiß machen auf die Rückrunde.
Ja.
Und starten jetzt mal direkt. Und da bin ich direkt schon sehr gespannt, weil das natürlich nicht ganz einfach ist, als 96-Fan das jetzt zu tippen. Aber die Plätze 1 bis 3 am Ende der Saison. Soll ich mal mit, ich fange mal mit Fabian an.
Ja, los, machen wir. Ja.
Fabian tippt auf Platz 1 als Zweitligameister Paderborn.
Mhm.
Auf Platz 2 Schalke 04.
Mhm.
Und auf dem Relegationsplatz Hannover 96.
Krass, soll ich da direkt anschließen?
Ja.
Weil ich habe alle drei Vereine drin.
Auch?
Ja.
Krass.
Okay. Schalke wird Zweitligameister, die brechen nicht mehr ein.
Okay.
Auf Platz 2, Hannoverscher Sportverein, wir.
2?
Ja.
Okay, geil.
Und Paderborn schafft es in die Relegation.
Ah, interessant, okay. Ich habe als Zweitligameister auch Schalke 04. Mhm. Können wir ja jetzt auch mal kurz drüber sprechen. Also ich glaube, auch wie du, die haben jetzt echt auch Vorsprung. Und
die spielen halt keinen Hochrisikofußball. Genau. Ich glaube, die werden das jetzt gut runterspielen.
Die haben echt einen geilen Trainer auch. Ja. Die haben Leben in der Mannschaft. Mannschaft und Fans, das passt wieder.
Ja.
Also die spielen keinen geilen Fußball, aber eben einfach einen erfolgreichen Fußball. Und ich sehe auch nicht, dass die über einen längeren Zeitraum einbrechen. Das sehe ich einfach nicht. Und von daher glaube ich auch, dass die auf eins bleiben werden. Sag mal was, Fabian hat sie auf eins. Ich habe sie jetzt gar nicht mit drin. Warum Paderborn?
Ich müsste jetzt halbwegs meinen Hot-Take, um den du mich gebeten hast, vorwegnehmen.
Nee, dann lass mal.
Okay.
Dann gehen wir da jetzt gar nicht so lange drauf ein.
Aber ganz kurz, ohne den vorwegzunehmen.
Ja.
Paderborn rafft sich. Die haben ich finde, die haben mit einem der geilsten
Stadien.
Da kannst du nur drin gewinnen.
Statuen.
Kader.
Baumärkte.
Die haben so geile Einzelspieler. Und ich glaube, die raffen sich und schaffen es in die Relegation. Davon bin ich überzeugt. Und warum das so ist, das sage ich dir dann nochmal in meinem Hot-Take.
Okay, also Paderborn habe ich auch ganz lange drüber nachgedacht und ist mir ein bisschen zu graue Maus mäßig. Also ich sehe das einfach nicht, dass die jetzt über den langen, über diese 17 Spieltage da oben richtig fest drin bleiben, sehe ich einfach nicht.
Ja, mach mal deinen Platz 2.
Ich habe ja Darmstadt mit drin.
Ah, auf Platz 2?
Ja.
Krass.
Und ich finde ja Darmstadt sehr ähnlich wie Paderborn so. Schwer einzuschätzen, machen das gut, aber man weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum. ich finde, Flo Kohlfeld ist so ein Anzünder. Das könnte so einer sein, der im Aufstiegsrennen dann noch eine Komponente wird. Und ich finde halt einfach Hornby und wie heißt der andere da vorne?
Liedberg.
Liedberg, ja. Ich finde halt einfach Hornby und Liedberg vorne Brett.
Ja.
Ein Brett, würde ich sofort nehmen. Also das ist ein Gespann. Wenn einer gerade nicht trifft, trifft der andere heavy.
Liedberg
also
ist eine Waffe, ja.
Richtig krass. Dann haben die diese langen Brecherverteidiger da, die unfassbar körperlich sind. Die waren ja jetzt bei uns schon zu Gast. Ich fand die krass.
Mhm.
Also da habe ich Fantasie. Ich habe, du hast 96 auf 2.
Mhm.
Fabian und ich auf 3. Was mir Hoffnung gibt jetzt einfach, ist, dass wir unterperformt haben, finde ich. Also ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, nehme ich uns jetzt mit rein, weil ne, man ist ja immer so ein bisschen persönlich involviert und so. Und aber ich sehe einfach jetzt mal ganz objektiv gesprochen, dass wir halt noch so viel Potenzial haben. Wir haben so viel Potenzial. Wir haben so viele Tore nicht gemacht, die wir in der Rückrunde machen werden, glaube ich. Wir haben so viele Spiele noch abgegeben, die wir in der Rückrunde jetzt nicht abgeben. Wir haben so eine geile Euphorie gerade im Verein. Wir haben mit Schmadtke nochmal jemanden, der nochmal ein bisschen mehr Feuer unter den Hintern bringt, haben wir ja vermutet. Und all das hat mir ja dann doch die Entscheidung gegeben, sie damit reinzunehmen.
Mhm. Okay, fair. Ja, ich meine, dann sind wir uns mit Schalke und 96 ja alle einig, dass die irgendwas mit dem Aufstieg zu tun haben werden. Paderborn, Fabi und ich und du dann noch Darmstadt statt Paderborn mit reingebracht.
Ich würde ganz gerne nochmal kurz die anderen mit reinnehmen, denn es gibt 7 ja. Vereine von 37 Punkten bis 27, die ja. da jetzt eine Rolle spielen. Also es gibt noch SV Elversberg auf Platz 2, aktuell mit 34, spielen jetzt bei uns allen keine Rolle. Ich glaube, dieser Ebno Talib-Abgang, der wiegt jetzt schwer. Oder?
Ich halte mich erstmal zurück.
Okay. Der wiegt jetzt schwer und ich weiß nicht, ob der von Hoffenheim, den sie jetzt geholt haben, ob der da 1:1 das ersetzen kann.
Ja.
Ich bin generell auch jemand, mag man mich jetzt für haten, aber ich sehe Elversberg nicht in der ersten Liga. Ich will das nicht. Also es ist ja wirklich eine gute Arbeit, da steckt jetzt nicht irgendein Mogul dahinter, ja. so dass man das hassen muss, aber ich will es nicht. Ja. Ich will es einfach nicht. Dann natürlich einen Punkt hinter uns, Hertha. Hast du Hertha überlegt?
Hast
du Hertha?
Es geht. Ich habe mich schwer getan, aber die spielen einen zu vorsichtigen Fußball, als die es schaffen, da oben irgendwie komplett mit dran zu bleiben. Ich glaube, das ist immer noch ein sehr wackeliges Gerüst. Die haben jetzt in der zweiten Hälfte der Hinrunde ganz gut irgendwie Punkte gesammelt, ohne großes Risiko einzugehen. Ich glaube, die werden mit dem Aufstieg nichts zu tun haben.
Ja, also man stellt sich ja so eine Saison wie so einen Marathonlauf vor und ich finde, Hertha ist eher eine Schnecke. Mhm. Ne? Also wir kennen ja den Leitl-Fußball, die werden immer mal wieder auch ihre Spiele hintereinander gewinnen und dann aber immer mal wieder auch dumme abgeben. Ja. Und ich glaube, das führt dann langfristig dazu, dass sie nicht unter den ersten drei sein werden.
Überleg mal, wie die in die Saison gestartet sind, sie wäre unterirdisch.
Ja, aber ich sag dir, wie es ist, da ist eine Mannschaft, die so viel Potenzial hat, dass es auf einmal Bäm macht und dann sind sie fest oben drin und lassen sich das nicht mehr nehmen. Geht.
Ganz ehrlich, wenn Hertha aufsteigen würde, absolut geil, die in der ersten Liga zu haben.
Ja,
ne?
Ja, muss man auch sagen. So, und dann ist noch Kaiserslautern dabei mit 27 Punkten. Deswegen auch das Spiel, auf das wir nachher noch eingehen werden, echt ein interessantes Spiel.
Ja,
27 Punkte, 29 Punkte. Ich glaube, für Kaiserslautern geht es jetzt direkt viel mehr noch als für uns darum, da oben rein zu preschen, ne? Weil das ist auch ein Verein, auch eine Region, auch mit den Spielern, die sie geholt haben, eine Truppe, die den Anspruch hat, da oben mitzuspielen.
Die haben sie ja.
Geil, also sehr interessant.
Auch immer wieder gelesen, auch bei Kicker, dass die Ansprüche bei Kaiserslautern sehr hoch sind in der Rückrunde.
Ja, und dann sind es echt schon einige Punkte zu Platz 8. Also ich glaube, diese 7 werden es die sein, die dann am Ende wirklich da drum kämpfen.
Und auch wenn du das gerade sagst, also kommen wir später drauf, aber wenn wir dann zwischen 7 und 8 5 Punkte, das heißt Platz 8 ist Nürnberg mit 22, das sind 5 Punkte auf dem Relegationsplatz nach unten.
Ja.
Das ist, die spielen eher.
Die spielen eher unten.
Genau. Mit, ja.
Ne? Oder gegen den Strich unten. Ja, voll.
Geil.
Kommen wir jetzt zu den Plätzen 16 bis 18 und ich glaube, dadurch, dass wir da, Gott sei Dank, dieses Jahr nicht so richtig mit in der Verlosung sind, können wir das relativ schnell und emotionslos und ohne viel Erklärung abhandeln. Ich starte wieder mit unserem Mr. X, mit Fabian. Der sieht für mich ein bisschen überraschend auf 16 den KSC.
Mhm.
Er sagte eben, die kommen jetzt in Negativstrudel. Der Trainer wird mal fliegen in dieser Saison. Eichner, die Zeit ist zu Ende. Ne, komische Entwicklung, weißt du ja auch mit dem Co-Trainer, der jetzt rausgeflogen ist, wo die ganze Mannschaft irgendwie sauer war und so. Also kein schlechter Call, finde ich.
Krass.
Auf 17 führt und auf 18 Münster.
Boah, der war sehr mutig.
Wild, ne?
Sehr wild. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass Dresden nochmal richtig einen Zahn zulegt.
Ja, finde ich aber auch nicht abwegig, weil Dresden hat echt ein bisschen was auf dem Transfermarkt gemacht.
Mhm.
Könnte also tatsächlich so sein. Wollen wir jetzt mal, wir beide machen jetzt mal
Platz für
16,
Platz.
16, Platz für Platz. Wen hast du auf 16?
Den ersten FC Magdeburg.
Oh.
Ja, ja, die werden.
Ehrlich?
Ja. Boah, ich habe mir diese Hinrunde, habe ich mir die viel angeschaut, weil ich sehr beeindruckt war von der Saison davor und ich auch einige Kickbase-Spieler von Magdeburg hatte. Die haben wirklich so einen Grottenfußballer da gespielt und ich weiß nicht, wo die jetzt, also die haben jetzt nicht riesengroß eingekauft und ich wüsste nicht, woher die jetzt die Mittel und auch irgendwie die Wege finden sollten, um sich daraus zu kämpfen.
Da habe ich mich dagegen entschieden, weil die ja echt einen Turnaround jetzt hatten vor der Winterpause.
Ja, aber der hält nicht.
Meinst du nicht?
Nee, das hält nicht.
Ja.
Und wenn ich mir da drüber Bielefeld angucke, die sehe ich eher gar nicht da unten, sondern eher im Mittelfeld. Ich glaube, Magdeburg wird es in ihre Relegation schaffen, in Anführungsstrichen, und die aber gewinnen und dann nochmal die Chance bekommen. Ja.
Ja, also ich habe für die drei unten habe ich jetzt die Plätze 11 bis 18 reingenommen. Auf 11 ist Kiel mit 20 und auf 18 ist aktuell Dresden mit 13. Das ist die Range, ne? 7 Punkte.
Ja.
Ich habe auf 16 Münster.
Auch, ja, okay.
Münster ist auf 12 aktuell mit 20, aber da sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass die das über die lange Distanz halten können, die sehe ich tatsächlich in der Relegation dieses Jahr. So, 17, fange ich mal an, Dynamo Dresden, die ich sehe die schon, dass die mit ihren neuen Spielern ein bisschen sich verbessern, ein bisschen klettern, aber langfristig reicht's nicht.
Ja, ich habe auch Dynamo auf Platz 17.
Mhm. Okay, und jetzt sagen wir 18 gleichzeitig, okay, eins, zwei, drei, führt. Geil, ja.
Auch führt leider unter, auch letzte Saison,
ja, da geht nichts.
Relativ starke Einzelspieler gehabt und auch ein paar Leute, die da echt einen Unterschied gemacht haben, die dieses Jahr überhaupt nichts zu melden
krass
haben.
Krass mit dem Spielermaterial, ne?
Ja, ja.
Boah, okay. Ja, okay, nice. Okay, dann gehen wir mal weiter und jetzt kommen wir zum Hot Take, also zu einer Prediction, die ein bisschen heißer ist für die Rückrunde.
Soll ich direkt anfangen, weil du hast es schon ausgesprochen.
Starte mal, mach mal.
Ja. Ja. Du hast es mir vorweggenommen, ich habe mir aufgeschrieben, Elversberg verkraftet den Weghang von Ebnu Talib nicht. Mhm. Du hast es eben schon gesagt, deswegen habe ich keinen Kommentar dazu abgegeben. Deswegen reicht es für die da oben leider nicht. Und Paderborn wird sich da vorbeischleichen und wir sowieso.
Finde ich gar nicht so heiß, den Take.
Nee. Ein wirklicher Hot-Take ist es nicht,
aber
für mich eine Feststellung.
Wobei viele, ich gucke mir gerne auch mal so objektive Einschätzungen an von Leuten, die halt nicht 96-Fans sind und da wird Elversberg trotz des Abgangs immer noch relativ hoch gehandelt. Also und Elversberg wird uns auch wieder eines Besseren belehren, dass die einfach eine ruhige Arbeit, das ist so der SC Freiburg der zweiten Liga mittlerweile.
Ja.
Egal wer weggeht, die machen ihren Stiefel weiter. Aber ja, bin ich mal gespannt. Das wäre für uns natürlich ganz gut, wenn diese These aufgeht. Ja. Meine oder Fabes? Welche willst du zuerst?
Mach mal deine, weil Fabbe ist immer, also ich hab's ja eben, der ist ja sehr hot unterwegs bei den Takes.
Okay, ja, so hot ist die gar nicht. Mein Hot-Take ist, Enzo Leopold wird Hannover 96 verlassen im Sommer.
Ah, deswegen hast du auch nichts gesagt vorhin, ja, wo ich gesagt habe, ja, der Thordarson könnte für ihn gekommen, ja, sein. Im Sommer, sagst du?
Im Sommer.
Also ja, der wird jetzt nochmal
ja, jetzt die Saison, werden sie ihn nicht ziehen lassen. Aber
nee, aber die Frage ist, ob sie, ja, dann läuft der Vertrag ja aus im Sommer.
Ja,
das
ja,
heißt, er ist dann ablösefrei.
Ja. Mhm. Ich glaube, es wird so ein Rumgeeier werden. Meine Meinung ist ja ganz klar, dass man den halten muss, dass man den jetzt eigentlich schon verlängern müsste, was er ja scheinbar nicht, ja, möchte.
Aber wenn du dich entscheiden müsstest oder du wüsstest, er geht und du, Henne, du hast jetzt die Wahl. Geht er jetzt im Winter und wir kriegen noch ein bisschen Geld dafür oder lassen wir ihn ablösefrei im Sommer ziehen?
Ablösefrei im Sommer ziehen, okay, lassen. Den brauchen wir jetzt noch.
Ja.
Wenn wir auf der Position jetzt eine Veränderung vornehmen würden, wäre,
ja,
Gift hochziehen.
Okay, aber dann kann es ja Sinn machen, dass der Thordarson vielleicht daran geführt wird, ja, an die Position. Und
genau.
Dann,
wir, okay, hoffen, dass er die Qualität mitbringt. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass Enzo, egal wie, ob er bleibt oder nicht, diese Saison richtig geil zu Ende durchziehen wird.
Ja, das ist ein sehr hotter Take.
Geil,
ich,
ne?
Ja.
Geil,
ja,
ne?
Ja. Also geil in Anführungsstrichen, ne? Sehr hot. Aber
ja, aber ich, ja, ich habe es leider jetzt doch im Gefühl.
Was traut's ihm denn zu?
Ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Ich sehe ihn so unteres Drittel, erste Liga, sehe ich ihn schon als,
okay,
Backup.
Ja.
Ne?
Ja. Okay.
Und den Anspruch hat er halt auch, muss man auch nachvollziehen.
Auf jeden Fall.
Wenn wir aufsteigen, vielleicht sagt er dann direkt, okay Leute, geil, ich führe euch jetzt an in die erste Liga als Captain.
Ja.
Kann sein, aber aktuell ist da mein Feeling so ein bisschen, dass er weg ist im Sommer. Fabian sagt, 96 verliert die Relegation. Und das macht mir so schlechte Laune, dieser Take, weil das würde mich sehr viel graue Haare und Herzgesundheit kosten. Wirklich, ich kann das nicht.
Ja, die habe ich komplett verdrängt.
Ich kann das nicht. Relegation ist sowieso, stell dir mal vor, Relegation. Stell dir mal Relegation vor, das ist ja schon schlimm genug. Ja. Aber dann auch noch verlieren, Alter.
Weißt du, was richtig räudig wäre? Weißt du, was richtig räudig wäre? Wenn wir Relegation gegen Wolfsburg spielen. Und dann verlieren. Wir haben so viel gegen sie gepöbelt.
Alter Falter.
Aber noch geiler wäre es, wenn wir die Relegation gegen Wolfsburg gewinnen würden.
Crazy, Mann.
Ja.
Sage ich jetzt auch noch nichts zu, weil ich später auch nochmal auf Relegation zu sprechen komme. Okay. Aber, damit wird es mir gar nicht gut gehen. Dann bräuchte ich im Mai eine Reha. Siehst du dich in der Relegation? Siehst du dich
dem gewachsen? Ihr beide ja offensichtlich schon.
Nein, aber siehst du dich dem gewachsen,
ach so,
so eine Relegation zu begleiten?
Boah.
Ich hätte da so Angst vor.
Ich hätte da auch total Angst vor. Ich würde mir dann wünschen, dass wir irgendwie gegen Pauli oder so spielen, gegen die wir schon mal, ne? Also gegen die wir es schon mal geschafft haben zu gewinnen und so, wo ein bisschen Spielerfahrung. Ich würde ungern gegen so eine Mannschaft wie Wolfsburg spielen, die jetzt so lange in der ersten Liga gespielt hat, die wahrscheinlich so eine Relegation mit links irgendwie packt. Deswegen, wenn irgendwie so gegen Pauli oder so.
Ja, komm, dann kommen wir doch jetzt mal zur Endplatzierung. Also, ne, Fabbe und ich sagen beide Dritter. Wir werden Dritter, haben wir ja schon gehabt. Du sagst, wir werden Zweiter.
Ja, ich erspare uns die Scheiße.
Und ich glaube nämlich, dass, komm ich später zu.
Weißt du, was typisch 96 wäre? Wir verlieren die Relegation und nächstes Jahr wird sie abgeschafft. Ohne Scheiß, dann scheiße ich im Kölner Keller.
Oh, aber weißt du, Relegation ist ja auch geil irgendwie, ne? Das
sie ist halt
ist spannend. Ja auch eine unglaublich geile Erfahrung für so einen Verein und für Fans und so. Und wenn man das zusammen durchgestanden ist.
Ja, aber eigentlich auch immer nur geil für den, der gegen den Abstieg spielt.
Boah. Oh, jetzt habe ich Schiss. Okay. Kommen wir mal zum Torjäger. Also ich glaube, wir sind uns alle drei einig, dass Kellmann am Ende die meisten Buden hat.
Mhm.
Aber
jetzt bin ich mal gespannt.
Genau, wir tippen mal. Wie viele Buden hat Kellmann denn am Ende der Saison? Sag mal.
Soll ich anfangen?
Ja.
23.
Geil.
Ja.
Okay. Warum?
Kellmann ist laut Datenlage der beste Stürmer der zweiten Liga.
So, Fabian, was sagst du denn dazu?
Ja, jetzt. Ach, du kannst gar nichts sagen.
Nichts.
Ach, nee, ja, jetzt
sag ruhig. Mic drop.
Ja, jetzt auf einmal ruhig.
Genau. Also, Fabian sagt nämlich, ohne einen neuen Neuner.
Ach.
Ne, er baut da wieder Eventualitäten noch ein, ne?
Es wird keinen geben.
Ohne einen neuen Neuner macht er 22. Mm. Das heißt, er ist bei einem weniger als du. Und wenn ein neuer kommt, dann macht er nur 15.
Okay.
Ich sage, er macht 21. Mhm. Also noch mal ein weniger. Aber über 20 sind wir schon mal, was ja brutal geil wäre, ne? Ich habe diese Eventualität nicht mit eingebaut, weil ich habe da gar keine Sorge vor. Also selbst wenn ein neuer kommt, macht er trotzdem diese Buden. Mach ich mir überhaupt keinen Kopf, ob das jetzt der Stürmer wird, der 60 Minuten spielt, oder ob er so ein 30-Minuten-Stürmer wird. Der wird immer seine Buden machen.
Ja.
Und aus 17 Spielen macht er auf jeden Fall 10, also der wird über 20 kommen, da bin ich mir sehr sicher. Toi, toi, toi natürlich, dass er gesund bleibt.
Ja, also ich glaube, es wird kein Neuner kommen, der ihn unmittelbar ersetzt, und wo ich mir auch sicher bin, oder was ja offensichtlich ist, er muss ja auswärts nur seine Leistung weiterhin bringen und er muss nur anfangen, zu Hause zu treffen, dann hat er ja schon seine 20 Buden Minimum. Und da bin ich, ach krass, sind wir irgendwie alle so, bin ich mal sehr gespannt, wer am nächsten dran
ist. Ja, das ist geil. 23, 22, 21.
Fabi hat es am schwersten, weil der wirklich mit 22 treffen muss, sonst gewinne ich oder du.
Ja. Das nächste, was ich mir überlegt habe, war, welche Note geben wir am Ende der Rückrunde Noah Weißhaupt?
Mhm.
Wir haben ja gerade für 96 Kurve dieses Zeugnis gemacht. Und deswegen denken wir uns da jetzt nochmal so rein. Also wir stellen uns jetzt mal vor, wir machen Rückrunden-Awards. Summer Awards und dann müssen wir Noah Weishaupt bewerten und damit ja auch so ein bisschen schon mal den Transfer bewerten. Aktuell ist es der einzige Transfer, der safe ist. Mhm. Durch die Verletzten nimmt er jetzt vielleicht auch direkt eine wichtigere Rolle ein. Deswegen habe ich ihm eine eigene Kategorie gegeben. Welche Note würdest du ihm am Ende des Sommers geben?
Boah,
voraussichtlich.
Ich will das Thema nicht zu groß aufmachen, weil es gleich nochmal kommt.
Ja.
Aber ich gehe mal davon aus, dass er spielt, weil ich will ihn nicht bewerten, wenn er immer nur 5 Minuten kriegt. So, dann ist es scheiße, ne? Aber wenn er spielt und sich auf einer der Positionen durchsetzt, für die er irgendwie geholt wurde, dann traue ich ihm eine schöne 2 zu.
Okay, hat Fabian auch. Ich sehe tatsächlich eine 2 plus. Mhm. Der hat jetzt über links gespielt. Da ist eigentlich jetzt Rochelt gewesen, der ist nicht mehr da. Ich glaube, es ist ein ganz anderer Typ als Kokolo und auch als Chakrun. Der bringt wirklich Bundesliga-Erfahrung mit. Ich glaube, der wird da jetzt dadurch, dass Chakrun eben noch nicht da ist gegen Kaiserslautern und dass Kokolo einfach kein Stammspieler ist, zumindest aktuell nicht, wird er, glaube ich, ey, mal gucken, ob du ihn mit drin hast gleich, bin ich gespannt, von Anfang an starten und er wird direkt dieses Ding, auch, er wird die Welle direkt reiten.
Geil.
Und hat, glaube ich, Bock und wird schön schon mal ein paar Assists machen und deswegen sehe ich eine 2 plus. Ich glaube, der wird eine gute Rückrunde spielen, eine gute Rolle für uns spielen.
Geil.
Und ist vielleicht auch einer, den man dann mitnehmen könnte, wenn man aufsteigt.
Mega. Ich weiß nicht, warum es mir gerade in den Sinn kommt, aber ich einmal ganz kurz eingeschoben. Hast du das Interview von Ebnu Talib gesehen?
Ja.
Alter, so herzerwärmend.
Und hast du seinen Bruder auch gesehen, der das Trikot von ihm bekommen hat?
Wie er dann so spricht und die ganze Zeit lächelt und wie er, da hat mich mein Kumpel darauf hingewiesen, wie er ihr Tschüss gesagt hat.
Ja.
Genau wie Freddy Bobic. So.
Ja.
Hau rein. Mach's gut, Bruder.
Er war wirklich eine geile Märchenstory, ja, muss man sagen. Okay, dann, jetzt haben wir noch 2 Kategorien für die Predictions übrig, die ich beide sehr interessant jetzt finde. Jetzt wird es nämlich ein bisschen kreativer. Mhm. Und zwar haben wir den 96 Antagonist der Rückrunde.
Musste ich erstmal googeln.
Was ist so der innere oder äußere Gegner, das Schlagwort, was uns in der Rückrunde zu schaffen machen wird?
Ja.
Also ein kleines Beispiel, wir haben hier in der Hinrunde immer über Chancenverwertung geredet. Ich bin jetzt gespannt. Also ich nehme mal wieder Fabian zuerst. Er sagt, der Antagonist ist Druck. Also der Druck ist zu hoch.
Ah, krass.
Und zwar, oder er sagt nicht, der Druck ist zu hoch, sondern der Druck ist da und das ist der Antagonist. Und zwar von außen, weil die Erwartungen einfach hoch sind, ne? Weil volle Stadien, Heim sind sie nicht so gut, da merkt man, der Druck ist da, weil die Leute was erwarten, ne? Hannover will in die erste Liga zurück und so. Und aber auch der Druck von innen, weil Kind und Schmadtke jetzt auch mehr Druck ausüben werden als Markus Mann vielleicht.
Mhm. Okay, Druck habe ich komplett außen vor gelassen, weil ich das Gefühl hatte, dass das bis jetzt der Mannschaft noch so gar nicht im Weg stand. Aber ja, ist auf jeden Fall...
Ist ein Argument für die Heimspielschwäche, finde ich.
Ja, ist definitiv. Ja? Okay.
Und,
ja.
Und diese Kind-Schmadtke-Dynamik wird interessant zu beobachten sein.
Übrigens, wir hatten ja so ein bisschen die Sorge, dass Schmadtke und Titz, aber laut Medien sollen die beiden sich ja ganz, ganz gut
harmonisch
verstehen bis jetzt.
Sehr gut.
Hoffentlich bleibt das so, weil wenn das der 96-Antagonist wäre, also wieder Ärger im Inneren, das wäre natürlich die größte Grütze.
Ja, ein geiler Hot-Take wäre gewesen, Jörg Schmadtke schmeißt Tietz raus. Am Ende im Aufstiegsrennen. Hatte ich auch kurz im Kopf. Aber der war mir, der hätte den Vibe gekillt hier heute.
Ich weiß nicht, was passieren müsste, um Tietz rauszuschmeißen aktuell.
Ja, mal gucken. Dann mache ich mal mit meinem Antagonist weiter und das ist für mich die defensive Stabilität.
Mhm.
Das ist für mich der Antagonist, also die Defensive. Wir müssen defensiv stabiler werden, weniger diese späten Gegentore noch fangen, weniger blöde Fehler machen. Und da habe ich gerade ein bisschen Sorge, weil viele verletzt sind. Ja, Nawrocki jetzt schon wieder raus. Okon, ey, der Stabilität braucht, nicht mit im Trainingslager gewesen. Ja. Blank, der eventuell jetzt wieder nach Salzburg zurückgeht. Alter, Und jetzt soll da noch jemand kommen, der braucht auch wieder Eingewöhnungszeit. Wir spielen generell offensiver und haben nicht diese Stabilität dahinter. Boah, also das wird der Antagonist sein, der auch darüber entscheidet. Ich meine, Schalke ist wahnsinnig stabil defensiv, das unterscheidet sie von uns maßgeblich. Und deswegen ist das für mich der Antagonist der Rückrunde.
Okay, meiner schließt oder baut so ein bisschen auf deinem Antagonisten auf tatsächlich. Weil bei mir ist es die Tor-Gegentor-Quote. Also ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wir wieder vorne nicht genug Tore schießen, um die Spiele zu gewinnen, weil wir hinten einfach wieder zu viele kriegen. So wie es leider in der Hinrunde oft der Fall war. Und da ist es ja mehr oder weniger eine Kombination aus Chancenverwertung und Gegentoren hinten. Wobei man sagen muss, wenn wir eine relativ hohe Chancenverwertung haben und also die ist nicht so sehr zu kritisieren wie die vielen Gegentore, die wir uns fangen. Wenn wir am Ende 3-4 Buden pro Spiel schießen, dann oder 3, dann muss das halt reichen. Dann können wir auch nicht sagen, dass wir müssen 6 machen, um zu gewinnen. Dann ist es irgendwann die Defensivarbeit und deswegen ist es diese hohe Tor zu Gegentorquote, die wir irgendwie besser und stabiler bekommen müssen, als sie jetzt in der Hinserie der Fall war.
Nice. Okay, interessant. Sehr gut. Und dann gibt es im Mai eine Schlagzeile über Hannover 96. Und wie lautet die bei dir?
Titz für hohes Risiko belohnt. 96 schafft den Aufstieg und steht vor einer Mammutaufgabe.
Geil, Mann.
Oder?
Geil. Die ist Hammer.
Ja,
die ist richtig geil.
Ja. Mammutaufgabe wegen der ganzen auslaufenden Verträge, Laien, Kaufoptionen, weil sie dann eigentlich im Zweifel wieder an dem Punkt sind, dass wir uns komplett neuen also nicht komplett, ne, aber dass wir wieder sehr viel schrauben müssen, um in der ersten Liga die anstehende Saison zu bestreiten, gut zu bestreiten.
Meine 96-Schlagzeile aus dem Mai ist: Hannover 96 muss in die Relegation ans Millerntor.
Ach, ey, auch das habe ich gesagt.
Ja, genau.
Stark.
Deswegen, da konnte ich auch die ganze Zeit eben noch nicht reagieren. Aber wäre auch geil, ne? Geil. Relegation gegen Pauli.
Ich glaube, das würde so brennen.
Ne? Ui.
Ja, krass. Und das hätte, glaube ich, ein versöhnliches Ende. Aber ja, auch geil.
Also Pauli runterschießen wäre lecker. Wäre lecker. Das wäre eine.
HSV-Fans würden es uns auf ewig danken.
Ja. Oh, wäre das gut. Ja. So, dann kommen wir jetzt, wird es ein bisschen professioneller. Jetzt kommt unser Fabian mit der Schlagzeile. Danke, diese Saison war der Hammer. Ehrlich.
Das
hat er abgeliefert.
Also entweder hatte er Zeitdruck.
Vor allen Dingen das Geile ist, er sagt ja, wir fliegen in der Relegation raus. Danke, diese Saison war der Hammer. Ja, ist das der geil? Ist nicht ganz bei der Sache. Alles gut. Okay. Ja, das waren die Predictions. Ich glaube, das hat richtig heiß gemacht jetzt auf die Rückrunde. Es hat richtig Spaß gemacht.
Auf die sollten wir, eigentlich müssten wir uns einen Wecker stellen.
Genau.
Dass wir die nicht vergessen, am Ende aufzugreifen.
Auf jeden Fall. Ja. Die greifen wir auf jeden Fall am Ende in der letzten Folge der Saison nochmal mit auf und fragen euch, ihr kennt uns, wir wollen euch immer mit reinholen und auch eure Meinung kennen, werden auch bei Insta nochmal die ein oder andere Prediction fahren, sodass ihr dann da mitmachen könnt. Ja, jetzt schauen wir mal auf nächste Woche. Wir fahren an den Betzenberg, der Betze. Erzähl mal ganz kurz, war ich auch noch nie. Wie ist es da?
Ja, ich bin mal gespannt, weil wenn es schneetechnisch so bleibt, den Betzenberg hochzukommen, der ist ja eh schon ein steiler Anstieg. Und wenn du da kein Profil unterm Fuß hast, ey, dann...
Also man muss da zum Stadion wirklich steil hochgehen?
Ja.
Geil.
Das wird spannend, ey.
Okay. Okay, also Kaiserslautern ist mit in der Verlosung, haben wir eben schon gesagt, 7. mit 27 Punkten und somit für mich persönlich aktuell die letzte Mannschaft, die oben mitspielt. Mhm. Und es ist für sie ein sehr wichtiges Spiel. Kaiserslautern ist nicht so richtig konstant, ähnlich wie wir, das zeigt auch schon der Blick auf die letzten 5 Spiele. Sieg, Niederlage, Sieg, Unentschieden, Niederlage. Also alles irgendwie dabei, ne? Nicht haben sich echt in keinen Run gespielt. Aber sie sind ambitioniert, was auch das letzte Testspiel zeigt. Sie haben nämlich den FC Zürich jetzt im letzten Testspiel 3-1 besiegt.
Den FC Zürich?
Ne? Den Breitenreiter ja geprägt hat. Und sie haben auch einen neuen Mittelstürmer verpflichtet, weil Ivan Pretein, der 8-Tore-Mann, den wir ja im Sommer auch durchaus wollten, mit einem Muskelbündelriss ausfällt zum Rückrundenstart jetzt. Ja. Nehmen wir mit. Sie haben Norman Bassett geholt. Der hat jetzt auch ein Elfmeter-Tor gegen FC Zürich gemacht. Ist aber, wenn man sich den so anguckt, echt irgendwie, weiß ich nicht, warum sie den, was für den gesprochen hat. Ich kann dir jetzt dazu nichts Krasses sagen. Ebenfalls verletzt außer Bretagne ist auch noch Emreli. Also zwei Spieler, die uns aus dem Sommertransferfenster noch namhaft bekannt sind und die jetzt ausfallen, was wir ja natürlich erstmal so mitnehmen. Gesperrt ist keiner, aber Marlon Ritter hat die 4. gelbe Karte. Also wenn der sich eine Provokation gegen uns leistet, fehlt er dann im Spiel danach, soll uns egal sein. Aber ist vielleicht etwas, was so ein Marlon Ritter mit ins Spiel nimmt, dass er weiß, heute darf ich mir nicht so viel erlauben.
Hätte ich mich ja gefreut, wenn Fabian Kunze gesperrt gewesen wäre.
Genau, ich habe dann mal geguckt, was tippst du denn? Wie viele Gelben hat der denn schon wieder gesammelt?
Ja, dann hat er 4. Der? Oder hatte der schon 5?
Du sollst mal jetzt tippen einfach. Wie viele gelbe Karten hat Fabian Kunze
für
Kaiserslautern gezogen?
Er ist jetzt bei 2, hatte aber schon 5. Also bei 7.
Ja, fast. Er hat 8.
Nein.
Der hat 8 gelbe Karten schon. Das ist krass, das ist oder? Also der hat sich wirklich nicht verbessert. Aber ich feiere es ja irgendwie auch ein bisschen, muss ich sagen. Im Prinzip, ich will gar nicht so viel jetzt dazu sagen, ist es ein sehr eine ähnliche Mannschaft wie wir, die aber weniger mit dem Ball macht. Sie haben ähnlich viele Gegentore und ähnlich viele Tore geschossen. Allerdings haben sie nur 3-0 Spiele und wir haben 6-0 Spiele. Mhm. Ne? Also sie fangen schon echt viele Gegentore. Es ist sehr selten, dass sie mal 0 spielen, machen aber immerhin 1,7 Tore pro Spiel. Ne? Das heißt, ich vermute wieder ein ganz wildes Feuerwerk am Betzenberg.
Ja.
Ne? Was interessant ist, sie sind erfolgreicher in den Dribblings als wir. Also krass. Das ist schon durchaus auch eine dribbelstarke Mannschaft.
Das bedeutet ja was, weil wir sind ja auch mittlerweile relativ dribbelstark.
Absolut, hat mich auch überrascht. Und sie schlagen mehr Flanken. Nämlich 17-13 im Schnitt.
Marlon Ritter.
Das ist schon auch echt krass, ne? Ja. Und ich meine, ist ja auch klar, wenn du einen Ivan Pretein vorne hast, ja, der 8 Buden schon gemacht hat, ist ja klar, dass das Rezept dann ist, Flanken schlagen. Mal gucken, ob das jetzt mit dem neuen Stürmer dann auch so wird gegen uns. Grundsätzlich haben sie 48% Ballbesitz im Schnitt. Wir sagen ja immer, wenn die 4 vorne ist, ist es eher eine Mannschaft, die den Ball nicht so viel haben möchte. Ist natürlich alles eine Makulatur, aber 48% ist fast 50. Aber trotzdem, da ist schon ein Unterschied. Sie machen nicht so viel Ballaktionen wie wir einfach. Ne? Und sind aber defensiv schon eine eklige, griffige Zweitligamannschaft, mit Spielern wie Marlon Ritter, mit Spielern wie Fabian Kunze.
Ja.
Ja, die haben Zerstörer und haben aber auch, und jetzt komme ich zu den Players to Watch, einen echt geilen Spieler geholt, den ich direkt nehmen würde, nämlich Nathan Skytte. Nathan Skytte ist ein Finne, 23 Jahre jung und hat schon 8 Buden gemacht und das aus dem offensiven Mittelfeld. Nathan Skytte ist auch eben einer der erfolgreichen Dribbler. Ein ganz gefährlicher Spieler, vor dem ich echt Respekt habe und der uns gerade sehr gut zu Gesicht stehen würde. Ne? So ein torgefährlicher Spieler aus dem Mittelfeld, der so rund um den Mittelsturm eigentlich alles spielen kann, was Kaiserslautern da so braucht. Ne? Sie haben einen guten Torwart mit Julian Krahl, der wirklich das hat, was wir so ein bisschen bei unserem Torwart Nahuel neu vermissen, ist wirklich ein Torwart mit richtig Qualität auf der Linie und im Torwartspiel. Sie haben wirklich guten Innenverteidiger mit Luca Sirch. Das sind so für mich die 3 besten Spieler. Und ich bin Marlon Ritter-Fan. Ich finde, das ist so ein geiler Zweitliga-Assi. Also wenn du den in deiner eigenen Mannschaft hast, alles gut. Wenn der Gegner ist, bist du permanent aggro auf den. Ja. Aber solche Spieler braucht, solche Spieler haben wir irgendwie nicht so wirklich. Von daher will ich den auch immer noch nennen. Ja, und wir haben seit 2016 nicht mehr auf dem Betze gewonnen.
Okay.
Ne, das heißt, es ist jetzt mal wieder dran. Und welche Truppe schickst du denn rein in dieses
Boah.
Sicherlich wirklich interessante, ja, geile Spiel mit vielen Torszenen.
Okay.
Und Dribblings vor allen Dingen.
Ja, tatsächlich musste ich direkt, ich habe bei der Torhüter-Position direkt einmal kurz überlegt, weil...
Boah, jetzt kommt der so, oder was?
Nein, es war dann schnell auch erledigt, das war abgehakt, neu wird starten, aber Weinkauf hat grandios gespielt.
Aber, ey, du schüttest da Wasser auf meine Mühlen hier.
Weinkauf hat im Testspiel super...
Und ich finde, Leo Weinkauf, immer wenn ich den sehe, der hält einfach geil.
Ja, und der hat auch, also der hat richtig Ausstrahlung.
Ausstrahlung, ja. Echt gut. Gute Spiele gemacht.
Ja, aber wir starten mit 0 hinten. Mhm. Und ja, Verteidigerpositionen waren direkt schwer. Also wir starten zentral mit, Tomiak wird nicht fit, sage ich jetzt mal, ne? Wir starten mit Rogo.
Alter, okay.
Der hat ja im Testspiel auch zentral hinten gespielt. Wenn Tomiak nicht fit wird, sonst wird Tomiak definitiv diese Position besetzen. Hinten links mit Gita und rechts mit Allgeier.
Warte nochmal, links Gita.
Links Gita.
Rechts Allgeier.
Allgeier, mhm, und Rogo / Tomiak in der Mitte. Okay. Was sagst du dazu?
Nehme ich so, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Tomiak sich notfalls 3 Spritzen ins Knie rammt, um wieder beim Betzenberg... auf dem Betzenberg,
ja,
ein Five-Konzert, Dauer-Five-Konzert hervorzurufen. Ich glaube, der spielt.
Dann, genau, deswegen habe ich da auch in Klammern Tomiak gesetzt. Aber
Allgeier interessant, ne?
Allgeier interessant, aber auch nicht schlecht gespielt dort, ne? Ich meine, es gab ja im Testspiel hat Aseko sogar einmal für Tomiak hinten Mitte gespielt. Das sehe ich nicht. Aber Allgeier, Rogo, / Tomiak und Gita. Davor startet Leopold. Neubauer, rechte Schiene. Uden, linke Schiene. Aseko auf der 10. Weißhaupt links vorne. Rechts vorne Yokota und Kellmann Spitze.
Jo.
Gehst du mit?
Geh ich so mit. Ich bin gerade am überlegen, wen gibt es da noch so? Taibi ist fit, hat sich wieder im Trainingslager überhaupt nicht gezeigt. Nee. Wohl. Oh, schade, es wird wahrscheinlich so weitergehen.
Ja, Allgeier zuletzt auch.
Pichler?
Ja, aber Pichler würde für mich jetzt erstmal nur in Frage kommen für Kellmann.
Genau, aber Pichler hat ja jetzt gegen Duisburg in der A11 gespielt.
Genau, ich glaube aber Kellmann, das ist jetzt ein bisschen probieren und ihm, glaube ich, die Spielminuten zu geben, weil er auch weiterhin als, wir wissen, Kellmann hat nicht unbedingt Luft für 90 Minuten, dass Pichler dann auch reinkommen kann. Aber wir werden mit Kellmann starten. Genau, zu der Personalie Allgeier. Ich glaube, er hat gerade oder auch zuletzt auf jeden Fall die Nase vorn vor Henry Blank. Deswegen glaube ich, wird er dort starten. Langfristig die Frage, die bei mir aufkam, allgemein Schiene und Flügelsituation. Jetzt sind gerade viele Verletzte, wenn alle fit sind. Wir können ja mal ganz kurz durchsprechen, wie wir das aufstellen würdest, wenn alle fit sind. Also wir hätten jetzt die Personalie Neubauer auf rechts, ne, wo unter Umständen Matsuda wieder spielen würde. Dann hätten wir Uden links, der ja nun auch schon vorne gespielt hat. Ne? Dann könnte Neubauer wieder auf links theoretisch, wenn Matsuda rechts spielen würde. Was macht man dann mit Weißhaupt? Was macht man mit Yokota und Bundu, wenn die beide fit sind? Was macht man mit Chakrun? Das sind irgendwie so ganz viele offene Fragen, die ich hätte, weil ich glaube, wenn Chakrun wieder fit ist, könnte Weißhaupt auf rechts gehen, Chakrun auf links und Yokota und Bundu müssten dann passen.
Ja. Wobei ich jetzt erstmal für die nächsten, und wir gucken ja jetzt erstmal auf die nächsten 1, 2, 3 Spiele, ganz gut mit den 4 leben kann, die absolut da jetzt sind.
Nur das ist mir so aufgefallen, weil wir haben, wenn alle fit sind, haben wir echt sehr viel Auswahl. Und Stand jetzt könnte ich niemanden so komplett rausnehmen.
Du weißt, ich bin Chakrun-Fan, der hat für mich immer Stammplatzpotenzial. Matsuda genauso. Ja, links wird es jetzt natürlich echt spannend, ne? Mit Weißhaupt und mit potenziell Udenne vorschieben, mit Chakrun, das wird interessant. Rechts, ja, sehe ich jetzt Yokota aktuell vor Bundu. Ey, Bundu, da ist noch nicht so richtig Verlass drauf, finde ich. Und Matsuda kann immer auch spielen, habe ich auch immer kein Problem mit. Also, toi, toi, toi.
Deswegen
da sind wir gut aufgestellt.
Könnte ich mir vorstellen, Neubauer beißt sich rechts durch, Uden geht nach vorne, Chakrun ist wieder fit und Weißhaupt geht rüber und ersetzt Yokota / Bundu.
Okay, ja, interessant.
Weil Weißhaupt hat Erfahrung auf beiden Seiten, ne? Deswegen könnte der unter Umständen auch rechts spielen.
Ja.
Yes, Das ist meine Aufstellungsprediction. Ich bin gespannt, sehr gespannt mal wieder, wie wir tatsächlich spielen werden. Und
sagte Fabian nicht auch, Weishaupt hätte seine beste Zeit bei Freiburg auf rechts gehabt?
Ja.
War so, ne?
Mhm.
Ja. Ja, das wäre natürlich dann ein richtiges Win-Win, ne?
Ja.
Right. Ist irgendwas sonst am Spieltag los? Unser Spiel ist ja schon ein echtes Ding, ne? So im Aufstiegsrennen haben wir da noch mehr interessante Sachen.
Freitag startet erstmal im Tabellenkeller. Da spielt die Fortuna zu Hause um 18:30 gegen Arminia Bielefeld.
Ganz kurz, Predictions, wo siehst du die beiden Vereine? Weil habe ich auch viel drüber nachgedacht.
Im absoluten Mittelfeld.
Ja. Also du sagst, Düsseldorf wird sich jetzt relativ zügig aus dem Schlamm rausziehen.
Und bei Bielefeld sehe ich so viel Potenzial. Also die werden es jetzt nicht mehr ganz oben mitspielen, aber die werden auf jeden Fall mit unten nichts zu tun haben. Ist meine Prediction.
Bei Bielefeld bin ich mir sehr sicher, bei Düsseldorf kann es echt so ein richtiges Negativfeuerwerk werden. Ne? Also wenn die nicht aufpassen, dann auf einmal Relegation nach unten. Ja, krass.
Wir bleiben gespannt. Und dann wird es sehr spannend, weil der Rest des Spieltages viel davon geprägt ist, dass das Mittelfeld den obigen Konkurrenten ein Bein stellen kann. Auch natürlich immer zu unserem Vorteil. Elversberg muss nach Nürnberg. Nürnberg jetzt mit dem Sieg gegen uns, vielleicht aus der Hinserie noch etwas gestärkt, könnte uns einen Gefallen tun, indem sie Elversberg ein Bein stellen. Münster spielt zu Hause gegen Karlsruhe, selbiges hier. Münster könnte, ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, aber sie könnten Karlsruhe ein Bein stellen. Auch das würde uns gut tun. Dann wieder ein absolutes Duell im Keller, Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth. Für beide wahrscheinlich sehr wichtige Punkte. Samstagabend Topspiel, was man mittlerweile wieder als Topspiel vielleicht betrachten kann.
Das ist wirklich mal, also ärgert mich gerade, dass beide Vereine jetzt schon wieder ein Topspiel haben. Das sind, glaube ich, die wirklich mit am meisten haben. Aber das ist wirklich mal ein geiles Game.
Absolut. Ne? Und stell dir vor, wir hätten, also zu Beginn der Hinrunde oder nach dem vierten Spieltag hätte Hertha gegen Schalke ein Topspiel gehabt. Da hätten alle gesagt, warum die beiden denn? Mhm. Jetzt absolut geiles Spiel.
D'accord.
Genau. Auch da kann Hertha uns einen Gefallen tun oder allen Verfolgern einen Gefallen tun und Schalke ein Bein stellen. Und am Sonntag spielt Holstein Kiel.
Holzbein
Kiel, wollte ich eben sagen, gegen Paderborn. Selbiges gilt hier.
Ey, ich sag dir, Kiel wird eine gute Rückrunde spielen. Die haben noch zwei andere gute Spieler geholt, unter anderem Tohumcu von Hoffenheim auch und Meffert vom HSV. Sehr interessante Spieler beide für die zweite Liga.
Olle Meffert.
Und die werden direkt Paderborn da schon mal die 3 Punkte abknüpfen.
Ja, fair.
Direkt.
Ja. Und Bochum spielt gegen Darmstadt zu Hause. Vor der Kulisse wird es auch sehr schwer für Darmstadt.
Was für ein kranker Sonntag.
Ja, geil. Und auch hier gilt Gleiches. Ne? Auch die können Darmstadt jetzt ein Bein stellen, was uns freuen würde, wenn wir zeitgleich auf dem Betzenberg gewinnen.
Ey, also eins hat diese Folge geschafft. Ich bin so heiß.
Ja.
Ich brenne so lichterloh. Es wird ja geil, Mann.
Ja, es wird wirklich geil. Ich bin eigentlich auf alle Spiele gespannt, weil alle sind irgendwie, wie man so schön sagt, im neudeutschen Fußballsprachgebrauch, richtungsweisend.
Alle sind interessant und durch unsere Predictions hat man jetzt echt nochmal ein anderes Auge auch auf die anderen Teams. Geil.
Ja.
Geil. Haben wir gut gemacht.
Ja, ich bin sehr gespannt und freue mich vor allem, muss ich sagen, neben unserem Spiel auf das Topspiel Hertha gegen Schalke, weil das wird eine geile Kulisse. Es können viele Beine gestellt werden.
Weiß ich gar nicht, worüber ich mich bei dem Spiel am meisten freuen würde, ehrlich gesagt. Unentschieden wahrscheinlich.
Um es spannend zu machen, wäre schon geil, wenn Hertha gewinnt.
Ja, das stimmt.
Dann kommen wir noch zur Hörerfrage, wenn du nichts noch zum Spieltag hast.
Freue mich. Ich hoffe, du fragst es mich auch.
Ja, auf jeden Fall. Frage an dich, Henne, und danach auch ans Publikum. Welche Kneipe darf denn auf deinem Kneipenpass nicht fehlen?
Das ist echt eine geile Frage und ich habe da jetzt die ganze Zeit auch schon drüber nachgedacht und ich muss echt sagen, so, habe jetzt Kinder gekriegt und war wirklich ewig nicht mehr in der Kneipe Fußball gucken, weil mittlerweile hat man irgendwie Sky und wenn Heimspiele sind, ist man ja eh da und so. Deswegen die Zeit, als ich wirklich richtig aktiver Sportpub-Gänger war, die gibt's alle nicht mehr. Sind alle tot.
Die Kneipen?
So in der Südstadt, wo ich aufgewachsen bin. Alles weg.
Echt?
Echt krass. Ja.
Scheiße.
Aber so für mich prototypisch natürlich Althannoverer und Schatheke.
Mhm.
Die fallen mir so als erstes ein. Schatheke ein bisschen mehr und Althannoverer aber für den geilen Namen.
Okay.
Also ich liebe diesen Namen einfach.
Geil.
Und du?
Ich würde mal die Klickmühle ins Spiel bringen.
Oh ja.
Weil immer leckeres Bier, gibt immer einen geilen Snack vorm Spiel und liegt irgendwie, also sehr gut gelegen. Ja. Ne? Da geht dann irgendwie immer das 96-Volk zieht von dort dann immer zum Stadion. Deswegen, ja, ich würde die Klickmühle ins Spiel bringen und wird wahrscheinlich auch mein erster Kneipenpunkt sein auf dem Kneipenpass.
Und da müsst ihr den Pistazien-Schnaps probieren.
Oh ja, geht in die Klickmühle und fragt nach dem Pistazienlikör.
Ja, unfassbar. Ja,
unfassbar geil. Der schmeckt eigentlich wie Pistazien-Eis.
Ja, oh. Also so lecker. Also wenn man gerade irgendwie eine deftige Currywurst oder so gegessen hat und dann so eine süße Abrundung braucht, dann so ein schöner Pistachio.
Oh, geil.
Oh. Und ja, ich bin gespannt, was eure Must-Have-Kneipen sind. Da kann ich jetzt wieder als ein bisschen abstinenter Vater in den letzten Jahren ein bisschen von euch lernen, wo muss ich Punkte sammeln gehen.
Genau. Alle teilnehmenden Kneipen findet ihr auf 96mitgliedschaft.de/unsere-kneipen. Aber wir hauen es euch auch einmal unten in die Folgenbeschreibung, da könnt ihr raufklicken und dann seht ihr, wo ihr und wann Kneipenpunkte sammeln könnt. Und wir freuen uns sehr über eure Einsendungen, über eure Bierfotos, während ihr die Kneipenpässe vollmacht. Und lasst uns wissen, welche Kneipe nicht fehlen darf.
Also wenn du in der Klickmühle das nächste Mal bist, bringst du uns mal zwei Pässe mit, Fabian und mir.
Ja.
Und dann machen wir mit.
Okay,
dann perfekt. Dann werten wir am Ende mal aus, wie viel wir auch hier im Podcast gesammelt haben.
So machen wir das.
Da wird bei Fabian und mir wahrscheinlich nicht so viel kommen, aber ich will zumindest so ein Ding haben und dann doch vielleicht mal den Anspruch haben, da was zu sammeln durch eure Anregungen.
Ja, los.
Bis dahin. Hoffen wir auf ein geiles Auswärtsspiel auf dem Betzenberg. An alle Schlachtenbummler, gute Reise euch. Hoffentlich ist bis dahin die Wetterlage ein bisschen besser, dass man gut reisen kann. Feuert da schön ab gegen die Teufel. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, 96. Minute. Bis dahin, Peace.
Peace.